1979 veröffentlichte Manfred Siebald ein eindrückliches Lied. Die erste Strophe lautet, jetzt müssen wir da schauen, dass die Schaltung geht. Hast du mich frei? Wie tief kann ich fallen, wenn alles zerfällt? Wenn Brücken und Stützen verschwinden? Wie lange muss ich laufen auf dieser Welt, um sicheren Boden zu finden? Eine gute Frage. Wie tief kann ein Mensch fallen? Wie viel erträgt ein Mensch? Der große Prophet Elia musste sehr viel ertragen. Er musste erleben, wie seine Welt in sich zusammenfällt. Und deshalb wollte er aufgeben und er wollte sterben. Wir werden sehen, wie Elia aus diesem tiefen Loch herauskam. Die Baalspriester tanzten an ihrem Altar, ritzten sich mit Messern die Haut auf, Blut überströmt, schrien sie stundenlang ihrem Gott Baal um Hilfe. Sie führten sich auf wie Irrsinnige, aber alles blieb still. Kein Echo, keine Antwort. Baal reagiert nicht. Und als Elia mit seinem Opfer an der Reihe war, ließ er den Altar mit Wasser überfluten, massenhaft Wasser. Er bat Gott, er möge das Opfer in Brand setzen. Ein Gebet, nicht stundenlanges Theater. Ein Gebet. Und plötzlich fiel Feuer vom Himmel. Eine unvorstellbare Hitzewelle zog über diese Eliten und die 450 Baalspriester hinweg. Beeindruckt von diesem Machterweis Gottes waren diese Eliten endlich bereit, Jahwe, ihren Gott, den einzig wahren Gott, zu bekennen und anzuerkennen. Sie fielen auf ihr Angesicht und riefen, Jahwe allein ist Gott, Jahwe allein ist Gott. Ob dieses Bekenntnis im Leben der Israeliten Wirkung zeigte, kann man bezweifeln. Jedenfalls ließ sich Ahab von den Ereignissen auf dem Karmel nicht beeindrucken. Selbst die Tatsache, dass es nach 3,5 Jahren endlich wieder regnete, bewog ihn nicht dazu, sich Jahwe zu beugen. Den Baal brachte es nicht fertig, Regen zu bringen. Obwohl er ein Gott als Gott dafür zuständig war eigentlich in den Augen dieser Leute. Aber der Gott Israels brachte Regen. Aber Ahab beeindruckte das nicht. Zurück im Palast berichtete er seine Frau Isabel, die Propheten Jahwes verfolgte und ermorden ließ und die Baalspriester finanzierte, was geschehen war. Ahab berichtete Isabel alles, was Elia getan und dass er alle Propheten Baals umgebracht hatte. Statt zu kapitulieren und sich vor dem Gott Israels zu beugen, entbrannte ein unbändiger Zorn in Isabel. Sie schickte einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen, die Götter sollen dich strafen oder sollen mich strafen, wenn ich dich morgen um diese Zeit nicht ebenso umbringen werde, wie du meine Propheten umgebracht hast. Wenn Isabel eine solche Drohung aussprach, war sie entschlossen, entsprechend zu handeln. Wie wird wohl Elia auf diese Drohungen reagieren? Eben hatte er einen unglaublichen Erfolg errungen. Gott bestätigte ihn als vollmächtigen Propheten, der sich leidenschaftlich für die Sache Gottes einsetzt. Und Elia hatte mehrfach bereits erfahren, wie Gott ihm in schwierigen Situationen geholfen hat und plötzlich eine Wende schenkte. Denk nur an die Witwe in Sarepta. Hätte Elia diese Drohung nicht mit einer gewissen Gelassenheit zur Kenntnis nehmen können und sagen, mein Gott ist stark, der hat Feuer vom Himmel heruntergebracht. Der wird auch Isabel einen Blitz schicken. Das würden wir doch von so einem Gottesmann erwarten. So stellen wir uns Glaubenshelden vor, oder? Doch Elia reagiert komplett anders, als wir es von ihm erwarten würden. Elia packte die Angst und er floh, um sein Leben zu retten. Elia rannte um sein Leben, er hatte furchtbare Angst. Er, auf dessen Bitten Gott Feuer vom Himmel fallen ließ, rannte jetzt um sein Leben. Ich glaube nicht, dass er sich vor dem Sterben fürchtete, vielmehr ging er davon aus, oder fürchtete er die Willkür Isebels, wenn sie ihn packen. Sie hätten ihren Spott mit ihm getrieben. Er verließ das Gebiet Israels, flüchtete nach Beersheba in Juda. Dort angekommen, ließ er seinen Diener zurück und reiste allein weiter. Er wanderte einen Tag lang nach Süden in die Steppe hinein. Dort setzte er sich unter einen Ginsterstrauch. Und wir haben es ja schon gehört, was er jetzt am liebsten wollte. Dort in aller Ruhe sterben. Er wünschte sich den Tod herbei. Unfassbar, wie ein vorbildlicher, gottesfürchtiger Mann in ein so tiefes, finsteres Loch fallen kann. Heute würden wir vermutlich seinen Zustand als Erschöpfungsdepression diagnostizieren. Aber egal, welchen Namen wir seinem Zustand geben, es ist grauenhaft, wenn ein Mensch, der mit so viel Leidenschaft Gott dient, nur noch sterben will am Schluss. Todessehnsucht hat. Ich weiß nicht, ob jemand das kennt, Todessehnsucht zu haben. Das ist etwas ganz Furchtbares. Er konnte offensichtlich den Druck und die Spannung nicht mehr ertragen. Mit keinem Wort klagte er Gott an. Er hätte ihm ja vorwerfen können, warum er ihn so in schwierigen Situationen aussetzen würde, warum er es zulassen kann, dass Isebel ihn verfolgen lässt, um ihn zu töten. Kein einzigen Vorwurf gegenüber Gott. Seine Beziehung zu Gott war also immer noch intakt. Fragen hat er schon und die wird er Gott gegenüber auch äußern. Aber er wollte sterben, nicht Selbstmord machen. Gott soll ihn sterben lassen. Lass mich sterben, ich bin nicht besser als meine Vorfahren. Setze meinem Leben ein Ende. Elia war am Boden zerstört. Sein spektakulärer Dienst auf dem Karmel führte offensichtlich nicht zu der gewünschten fundamentalen Veränderung im Volk Israel. Wie eh und je führte Isebel das Zepter und kämpfte immer noch dafür, dass alle, die Jahwe dienen wollten, ermordet werden. Es war zwar eine eindrückliche Demonstration der Macht Gottes auf dem Karmel, aber sie bewirkte offensichtlich nichts. Selbst das Bekenntnis des Volkes Israel bewirkte nichts. Es war ein Bekenntnis unter dem Eindruck dieser Macht Gottes und dann war es wieder vorbei. Sein Gemütszustand war dermaßen finster geworden, dass er nicht wirklich zur Kenntnis nahm, dass Obadja, der ihm ja gesagt hat, 100 Propheten versteckte, dass die noch da waren. Er fühlte sich komplett allein. Elia meinte, er sei noch der einzige Prophet Jahwes, der überlebt hat. Und was wollte er allein noch ausrichten? Lass mich sterben, ich bin nicht besser als meine Vorfahren. Schien alles hoffnungslos, sinnlos. Und Elias Gedanken drehten sich im Kreis, immer im Kreis, das werden wir noch sehen. Er kreiste immer um denselben Gedanken herum. Und seien wir mal ehrlich, wie würden wir über Elia denken, wenn wir nicht wüssten, dass er der größte und vollmächtigste Prophet Israels war? Würden wir verständnisvoll und mitleidend auf Elia schauen? Oder würden wir ihn nicht eher mit Vorwürfen und Zurechtweisungen überhäufen? Wie kannst du dich nach all dem, was du mit Gott erlebt hast, einfach so gehen lassen? Wer hat denn schon so viele Wunder erlebt und bewirkt wie du? Wieso vertraust du ihm jetzt nicht mehr? Wieso rennst du davon? Erinnerst du dich nicht mehr an die vielen schwierigen Situationen, in denen dir Gott geholfen hat? Und warum bist du überhaupt geflohen? Du hättest Gott einfach vertrauen müssen. Gott hätte dich bestimmt vor die Säbel beschützt. Und so weiter und so fort. Und dann würden wir vielleicht zum vernichtenden Schlag ausholen. Du hast dich durch dein Verhalten schwer versündigt. Bitte Gott um Vergebung, wenn du noch ein Minimum an Respekt vor Gott hast. Und danach wird es dir bestimmt besser gehen. Bin ich froh, dass Gott mehr aushält als manche fromme Leute. Elia hatte sich nämlich nicht versündigt. Eine Sünde hätte er in Ordnung bringen können. Aber was hätte denn Elia bekennen sollen? Was war dann die Sünde? Es ist tragisch, wenn Christen anderen Christen, denen es schlecht geht, sie gleich beschuldigt und ihnen heimliche oder offene Sünde vorwirft. Ja, sicher. Ich bin auch der Überzeugung, es kann eine Sünde sein, die mich in ein Fiasko hineinführt. Dann soll ich das in Ordnung bringen, gar kein Thema. Aber es muss nicht eines Sünde sein, immer wenn es uns schlecht geht. Es gibt noch viele andere Ursachen, die Christen in tiefe persönliche Not bringen können. Es ist einfach nicht das Konzept, geht es mir gut, habe ich keine Sünde, geht es mir schlecht, habe ich irgendwo eine Sünde. Wir kennen ja Hiob, dem seine Freunde nichts anderes erzählen wollten, als dass er weiß ich was für Sünden hätte und er müsste sie nur bekennen und dann würde es ihm besser gehen. So einfach ist unser Leben nicht und auch unser Glaube lässt sich nicht in diese Schemen hineinpressen. Elia war einfach erschöpft und hoffnungslos. Obwohl er viel leistete, hatte er den Eindruck, versagt zu haben. Statt Christen, die in tiefer Not fallen, sofort unter Verdacht zu stellen und später unter Beschuss zu nehmen, sollten wir uns an Gott selbst ein Beispiel nehmen. Vergessen wir nie, was Gott über sich sagt. Ich wohne in der Höhe, in unnahbarer Heiligkeit, aber ich wohne auch bei den Gedemütigten und Verzagten. Ich gebe ihnen Hoffnung und neuen Mut. Das müsste man sich wirklich merken, was Gott dir sagt. Elia schlief in der Steppe unter einem Ginsterbaum ein. Und da weckte ihn plötzlich ein Engel und sagte, steh auf und iss. Und oberhalb seines Kopfes fand Elia ein frisches Fladenbrot und einen Krug mit Wasser. Er aß und trank und legte sich wieder schlafen. Er war also wirklich fertig. Das kennen vielleicht einige von uns, dass man kaum mehr aufmacht. Man muss schon froh sein, wenn man noch essen kann. Und man ist so erschöpft. Nach einer gewissen Zeit weckte der Engel Elia und forderte ihn erneut auf zu essen, mit der Begründung, du hast einen weiten Weg vor dir. Und so machte er sich auf den Weg. Elia war so gestärkt, dass er 40 Tage und Nächte ununterbrochen wanderte, bis er zum Berg Gottes am Horeb kam. 40 Tage und 40 Nächte, ununterbrochen. Gott führte Elia zum Berg Horeb im Sinai. Je nach Route die er wählte, waren das zwischen 300 und 500 Kilometer. Warum er für diese Strecke so viel Zeit benötigte, wissen wir nicht. Der Berg Horeb im Sinai war in der Geschichte Israels ein ausgesprochen wichtiger Ort. Dort erhielt das Volk Israel die 10 Gebote und weitere Anweisungen von Gott. Damals redete Gott mit dem Volk Israel, sodass die Israeliten ihn mit ihren eigenen Ohren hören konnten, aber nicht sehen. Mose berichtet später: Jahwe sprach zu euch aus dem Feuer heraus, ihr konntet seine Stimme hören, aber sehen konntet ihr ihn nicht. Da war nur die Stimme. Sie hörten, wie Gott die 10 Gebote verkündete. Und als die Israeliten Gottes Stimme hörten, erschraken sie dermaßen, dass sie zu Mose sagten: Wir haben Angst, wenn Gott so mit uns redet. Wir werden noch alle umkommen. Sprich du an seiner Stelle zu uns. Wir wollen auf dich hören. Und darauf erklärte ihnen Mose, weshalb Gott mit ihnen gesprochen hatte. Gott will, dass ihr ihn ehrt und euch davor hütet, ihm ungehorsam zu sein. Gott wollte das Volk schützen, damit sie nicht leichtfertig sich gegenüber ihm versündigen. Nun an diesen Ort kehrte Elia zurück, an dem das Volk Israel mit Gott einen Bund geschlossen hatte. Damals war das Volk noch zusammen und noch nicht geteilt in das Nord- und Südreich, weil sie ja gar noch nicht in Israel, in Kanaan waren. Er kehrte also an den Ort zurück, an dem sie Gott versprachen, keine anderen Götter zu verehren. Das beinhaltet die 10 Gebote, die ersten 5 Gebote, geht es um die einzige Verehrung Gottes. Und sie haben Gott versprochen, wir wollen das nicht tun. Genau an dem Ort. Und genau dieses Versprechen hat Israel unzählige Male gebrochen und sie haben nicht aufgehört, Götzenkult zu betreiben, zum Teil schlimmer als die Völker um sie herum. So sagt es wenigstens Gott durch die Propheten. Und Elia legte sich in eine der vielen Höhlen und fragte ihn, und Gott fragte ihn: Elia, was willst du hier? Was willst du da? Und Elia antwortet, das ist nun wirklich interessant: Jahwe, ich habe mich leidenschaftlich für dich, den Gott Israels und der ganzen Welt eingesetzt. Also er hat keine Zweifel, mit wem er spricht. Denn die Leute von Israel haben den Bund gebrochen, eben genau diesen Bund an diesem Ort, den sie geschlossen haben, haben den Bund gebrochen, den du mit ihnen geschlossen hast. Sie haben deine Altäre niedergerissen und deine Propheten umgebracht. Ich allein bin übrig geblieben und nun wollen sie auch mich noch töten. Das war ein Gedankenkarussell in ihm. Sie taten genau das Gegenteil von dem, was sie dir versprochen hatten, als du sie aus Ägypten in das Land Kanaan führtest. Wir sehen, dass selbst während den letzten 40 Tagen sich die Gedanken Elias um diese Enttäuschung drehten. Und nun forderte Gott Elia auf, die Höhle zu verlassen. Die Vermutung liegt nahe, dass Elia am selben Ort stand wie Mose damals, als ihm Gott erschienen war. Und da kam ein Sturm, der an der Bergwand rüttelte, dass die Felsen... Aber Jahwe war nicht im Sturm. Und als der Sturm vorüber war, kam ein starkes Erdbeben. Aber Jahwe war nicht im Erdbeben. Und als das Beben vorüber war, kam ein lodendes Feuer. Thank you. Jahwe war nicht im Feuer. Und als das Feuer vorüber war, kam ein ganz leiser Hauch. Und jetzt realisierte Elia, dass ihm Gott in besonderer Weise nahe war. Elia verhüllte sein Gesicht mit dem Mantel, trat vor und stellte sich in den Eingang der Höhle. Und eine Stimme fragte ihn: Elia, was willst du hier? Mit allen Wundern zum Trotz drehten sich Elias Gedanken immer noch um denselben Punkt. Und er wiederholte exakt, was er Gott bereits vorher gesagt hatte. Jahwe, ich habe mich leidenschaftlich für dich und den Gott Israels und der ganzen Welt eingesetzt, denn die Leute von Israel haben den Bund gebrochen, den du mit ihnen geschlossen hast. Sie haben deine Altäre niedergerissen und deine Propheten umgebracht. Ich allein bin übrig geblieben und nun wollen sie auch mich töten. Exakt dieselben Worte. Er kam nicht aus dieser Schlaufe heraus. Elia war offensichtlich der Überzeugung, dass der Untergang des Glaubens an den Schöpfer praktisch vollzogen sei. Mit ihm würde der letzte Mensch sterben, der dem Schöpfer noch Ehre erweist. Doch Gott sah das anders. Er gab Elia zwei Aufträge und er zeigte ihm damit, dass das Ende noch nicht gekommen ist. Gott sicherte Elia zu, dass es noch viele Menschen gibt, die ihm Ehre erweisen werden. Ich werde dafür sorgen, dass in Israel 7000 Männer am Leben bleiben, alle, die nicht vor Baal niedergekniet sind und sein Bild nicht geküsst haben. Das muss für Elia, davon gehe ich auch, eine große Ermutigung gewesen sein. 7000 Leute sind noch auf der Seite des Gottes Israels. Plötzlich konnte er in seinem Dienst einen Sinn und eine Notwendigkeit erkennen. Ich finde das schon sehr faszinierend, wie Gott sich Elias angenommen hatte. Nie machte Gott Elia einen Vorwurf oder beschuldigte ihn. Im Gegenteil, er begleitete Elia in seinen dunkelsten Stunden. Er wich nicht von seiner Seite. Wir können mit unserem Leben in solche Situationen kommen. Vermutlich werden wir nicht alle so heftig geschüttelt wie Elia, aber beim einen und anderen kann es schon sehr heftig werden. Doch können wir können wirklich ganz schön tief fallen. Wir können auch als Christen an den Punkt kommen, dass wir sterben möchten. So tief, dass man fast befürchten müsste, dass wir uns von Gott abwenden. Aber wer mit Gott in Verbindung bleibt und nicht gegen ihn kämpft, wird früher oder später aus diesem Loch herauskommen. Auch Paulus griff dieses Thema auf und er war der Meinung, dass Gott seine Kinder nie überfordern wird. Er schreibt nach Korinth: Die Prüfungen, denen ihr bisher ausgesetzt wart, sind nicht über ein für uns Menschen erträgliches Maß hinausgegangen. Und Gott ist treu. Er wird euch auch in Zukunft in keine Prüfung geraten lassen, die eure Kraft übersteigt. Wenn er euren Glauben auf die Probe stellt, wird er euch auch einen Weg zeigen, auf dem ihr die Probe bestehen könnt. Manchmal möchte Gott wissen, ob wir wirklich mit ihm unterwegs sein wollen oder ob wir nur so lange Christen sind und flotte, fromme Sprüche vor uns hertreiben, solange es super läuft. Aber Gott möchte wissen, ob wir ihm auch dann treu bleiben, wenn es schwierig wird. Denn unter Druck zeigt sich, was in uns drinsteckt, so wie eine Zahnpastatube. Wenn man draufdrückt, kommt es da Zahnpasta raus oder nur Luft? Und Gott möchte wissen, ob das, was da angeschrieben ist, ob das dann auch rauskommt, auch unter Druck. Aber eins ist ganz wichtig zu wissen, Gott wird uns nie überfordern. Er wird keine Situation zulassen, der wir nicht gewachsen sind. Nun, Christen betonen ja gern, dass sie schwach seien und eigentlich nicht in der Lage, ein Leben zu führen, das Gott gefällt. Das ist unglaublich frustrierend, wenn das stimmt. Wenn es mir nicht möglich ist, das zu leben, was ich eigentlich gern möchte. Es muss unglaublich demotivierend sein, als Dauerversager zu leben. Christ zu sein und vom Sieg Jesus zu sprechen, aber zutiefst zu wissen, ich versage nur immer. Das ist ungesund. Das ist auch nicht so gedacht. Wenn wir so über Christsein denken, werden wir viel zu früh aufgeben. Und wir werden innerlich frustriert sein über unseren Glauben. Alle sprechen vom Sieg und vom Gelingen und von der Kraft Gottes und ich versage nur immer. Aber vielleicht ist es auch eine Einstellungssache, wenn ich 100 Kilometer weit laufen sollte und mir ist zu Beginn klar, das werde ich eh nie schaffen, dann werde ich bei der ersten größeren Schwierigkeit aufgeben und sagen, ja, ich schaffe es ja eh nicht, ich komme dort eh nie an. Wenn ich aber weiß, dass ich es schaffen kann, werde ich mich durchbeißen. Statt ständig davon auszugehen, dass wir es eh nie schaffen und zu schwach für ein Leben sind, das Gott gefällt, sollten wir uns viel mehr anspornen lassen. Du schaffst das. Du schaffst das. Das war der Ansporn von Paulus. Ihr schafft das, Gott wird euch nie versuchen, so dass es über eure Kraft hinausgeht. Ihr schafft das. Gott hat dir alles geschenkt, damit du es schaffen kannst. Gib nicht auf. Kämpfe den Kampf des Glaubens. Es lohnt sich. Du wirst gewinnen. Du hast sogar die Kraft, jeder Sünde zu widerstehen. Und das lohnt sich. Elia war am Boden zerstört. Er wollte aufgeben und sterben. Es ist berührend zu sehen, dass ein begabter und vollmächtiger Diener Gottes so tief fallen kann. So tief. Und es ist noch berührender zu beobachten, wie verständnisvoll Gott auf Elia zugeht. Elia war in seinen Gedanken gefangen. Es drehte sich alles in ihm im Kreis. Doch er blieb mit Gott in Verbindung. Er schüttete sein Herz vor ihm aus. Als ihn Gott ansprach, hat er gesagt, was ihn umtreibt. Er hat nicht irgendwie gefunden, jetzt muss ich jetzt paar frommes Blabla rauslassen, sondern hat gesagt, was ihn umtreibt. Und es war ihm nicht peinlich, es noch ein zweites Mal nochmal genau dasselbe zu sagen. Wir können uns glücklich schätzen, dass sich Gott noch heute um seine Kinder kümmert und sie nicht fallen lässt, wenn es ihnen nicht gut geht. Über Jesus lesen wir im Hebräer, ihnen, seinen Brüdern und Schwestern, musste Jesus in jeder Hinsicht gleich werden. Deshalb kann er jetzt als ein barmherziger und treuer Hohepriester vor Gott für sie eintreten. Ein Hohepriester, durch den die Sünden des Volkes gesühnt werden. Und weil Jesus selbst gelitten hat und Versuchungen ausgesetzt war, kann er denen helfen, die ebenfalls Versuchungen ausgesetzt sind. Ist das nicht wunderbar? Wir können von Elia etwas ganz Wichtiges lernen. Elia blieb selbst in seinen finstersten Gedanken mit Gott in Verbindung. Manfred Siebald, wie wir gesehen haben, fragt in seinem Lied, wie tief kann ich fallen, wenn alles zerfällt, wenn Brücken und Stützen verschwinden? Wie lang muss ich laufen auf dieser Welt? um sicheren Boden zu finden. Und im Chorus gibt er uns eine Antwort, die hervorragend zu dem passt, was Elia erlebte und was auch wir mit Gott erleben können. Nie tiefer als in Gottes Hand. Nie länger als in seine Nähe. Nie baue ich mein Leben auf Sand, wenn ich jeden Schritt mit ihm gehe. Ich bete mit uns. Wir möchten dir danken, Vater, dass du gnädig und barmherzig bist, ein allmächtiger Gott. Und du hast Elia geholfen durch diese schwierige Zeit. Du hast ihm diese Zeit nicht weggenommen, aber du hast ihn begleitet, so wie du deinen Sohn begleitet hast, als er auf dieser Erde war und durch schwere Zeiten hindurch musste bis zu seinem Tod. Wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir deine Kinder sein dürfen und dass wir wissen, dass du uns hilfst. Und dass, wenn wir nicht aufgeben, du uns die nötige Kraft schenkst zum Durchhalten. Denn du hast, sagst uns durch dein Wort, wir schaffen das. Wir müssen nicht aufgeben, denn du bist unser Gott. Wir beten dich an. Amen.